Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute Vormittag im Schloss Bellevue sein neues Buch vorgestellt. Das ist ein Essay mit dem Titel Wir. Und er setzt sich darin zum 75. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes und dem 35. Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR damit auseinander, welche Werte und Erfahrungen Deutschland und seine Bürgerinnen und Bürger heute prägen. Ich möchte da mal draufschauen mit Tobi Müller. Er ist mein Gast hier heute, er ist Kulturjournalist. Und Herr Müller, ich möchte gerne erstmal mit Ihnen auf den Aufbau dieses Essays schauen. Das ist unterteilt in verschiedene Teile, so eine Art Vorwort. Das ist überschrieben mit die Möglichkeit, wir zu sagen. Dann kommt, wo wir stehen. Dann kommt, woher wir kommen. Und dann kommt, wer wir sind und sein können. Also so ein bisschen dieses erst die Gegenwart, dann die Vergangenheit, dann die Zukunft. Fangen wir doch mal mit dem Vorwort an, mit diesem die Möglichkeit, wir zu sagen. Können Sie einfach als Schweizer wohlgemerkt von wir Deutschen sprechen?
Nein, also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich nicht das ganze Buch kenne. Ich kenne das Thema jetzt auch erst seit 2-3 Stunden. Ich konnte die ersten 20 Seiten lesen, die da frei verfügbar waren, und es gibt noch viele andere Themen. Aber was schon klar wurde in diesen ersten 20 Seiten, dass Steinmeier oder seine GhostwriterInnen selbstverständlich darum wissen, wie schwierig das ist, dieses Wir zu sagen, und sie versuchen da möglichst viel einzugemeinden oder zu inkludieren einfach, wie man heute wohl sagt. Ich fände allerdings eine andere Frage eigentlich fast wichtiger heute. Also dieser notorische Versuch, das Gemeinsame zu betonen, dem liegt natürlich von Anfang an so ein bisschen das 20., wenn nicht das 19. Jahrhundert sogar zugrunde. Und jeder Einschluss hat eben auch Ausschlüsse zur Folge, so sehr man sich um Diversität bemüht, was Steinmeier selbstverständlich tut. Da gibt es sich natürlich keine Blöße. Und das ist auch richtig so. Aber die spannendere Frage fände ich eigentlich, was ist das für eine Beziehung? Ich muss da wieder quasi eine Metapher aus dem Heim nehmen und würde fragen, was ist das für eine Paartherapie fast zwischen Bürgerinnen und Bürgern, dem Publikum und der Politik? Was ist das für ein Verhältnis? Was ist das für eine Beziehung? Ich glaube, dieses Wir muss notwendigerweise ein Stück weit abstrakt bleiben, um es eben nicht quasi in jedem Detail auszumalen wie ein Heldenschinken, wie ein Gemälde von Bismarck irgendwie in den 1870er Jahren des Reichskanzlers, wo noch jede Augenbraue irgendwie richtig sitzt und gebürstet wurde, wenn man so möchte. Das muss ein bisschen abstrakt bleiben, um ihm auch Raum zu gehen. Und die Frage wäre eher, was erwarten eigentlich die Bürgerinnen genau von Politik? Was sind eigentlich die Anforderungen? Und da gibt es nun schon sehr, sehr unterschiedliche nur in Deutschland. Und ich glaube, auch das hat natürlich mit dem geteilten Deutschland zu tun. 35 Jahre sind eben noch nicht ganz so lange her, wie man manchmal denkt, ne? Also wo der eine Teil, also Westdeutschland, einfach massiv mehr profitiert hat von dieser Nachkriegszeit, auch von diesem Extraktionskapitalismus des Westens, der einfach auf Kosten sehr viel anderer gelebt hat über sehr lange Zeit. Der ist in der DDR so nicht angekommen, dass die Ansprüche da jetzt quasi immer noch andere sind. Diese gloriose Nachkriegszeit, les trente glorieuses, wie die Franzosen sagen, das Wirtschaftswunder, wie wir hier sagen in Deutschland, der jetzt doch verspätet auch noch zu kriegen, was aber nicht mehr zu kriegen ist. Es wird ihnen versprochen jetzt von den Rechten. Ihr könnt das alles auch noch haben, das ist alles kein Problem, 2 Autos, ein Haus und jeden Tag Fleisch essen, wird halt nicht mehr möglich sein. Das ist eine Lüge, die hier verbreitet wird. Und das sind nur schon 2 der Beispiele, wo ich sagen müsste, wir müssen auch mal klären, was haben wir eigentlich hier für eine Beziehung, und nicht zu fragen, wer wir jetzt genau sind, sondern die Beziehung ist das Problem.
Da höre ich auch raus, dass Sie eigentlich dafür plädieren, so auch die Richtung der Kommunikation ein bisschen zu ändern. Also Sie haben ja gesagt, es gibt ganz verschiedene Verständnisse auch davon, was zum Beispiel dieses Wir beinhalten kann. Das klingt für mich so nach einem Ansatz eher von unten nach oben, sage ich mal, und nicht die Politik, die dann sagt, wir sind übrigens das. Ich sehe dann in dem Punkt aber manchmal auch in Diskussionen heutzutage die Gefahr, dass dann ganz viele kleine Gruppen kommen und sagen, das ist übrigens für uns unverhandelbar. Dann kommt die andere Gruppe und sagt, das ist für uns unverhandelbar, das ist für uns unverhandelbar. Und dann am Ende hat man so viele kleine Splitter-Wirs, die irgendwie zu einem großen Wir zusammenpassen sollen, aber hier hinten und vorne nicht passen. Also würde ich schon sagen, braucht es auch so einen Überbau des Wirs, den die Politik eben als natürlich, ich möchte jetzt nicht Leitkultur sagen, aber als Grundgesetzvertreterin sozusagen vorgibt, um ja so eine Wir-Richtung auch zu haben, um eben nicht dieses Zersplitterte dann wirklich zersplittert bleiben zu lassen?
Ja, wir können nicht gleichzeitig von Diversität reden und sie uns wünschen und dann die Zersplittertheit beklagen. Das sind einfach unterschiedliche, auch identitätspolitische Interessen. Das betrifft dann nicht nur junge, sogenannte woke Leute. Es betrifft eben auch Leute in Ostdeutschland. Es betrifft arbeitslose Leute. Es betrifft auch Leute, die rechtsextrem wählen. Das sind alles auch Splittergruppen und jetzt nicht Teil einer quasi gewollten Diversität natürlich. Aber darunter zu leiden, fände ich falsch. Auch das, wie gesagt, trifft eben die Definition. Ich möchte nochmal auf die Paartherapie zu sprechen bekommen. Also was wird da normalerweise gefragt? Ne? Also was kann ich zum Beispiel tun, um dem anderen nicht derart auf die Nerven zu gehen? Ja? Was muss ich erst auch mal für mich tun, um selber klarzukommen, bevor ich dem anderen auf die Nerven gehe zum Beispiel? Gibt es Dinge, die ich tatsächlich einfordere, dass es mir gut geht, damit ich dem anderen nicht auf die Nerven gehe und so weiter? Das sind alles Fragen, die auf eine Beziehung gehen und die muss die Politik stellen, aber sich, glaube ich, schon auch der einzelne Bürger oder die einzelne Bürgerin. Ne? Natürlich sind wir jetzt am Ende einer Epoche. Ich glaube, man kann gefahrlos von Umbruch sprechen, in dem wir leben, wo man sehen muss, okay, die Erziehung zu quasi totalen Konsumenten und Konsumentinnen kommt jetzt an ihr Ende und wir können diese Anspruchshaltung, die uns im Warenkapitalismus und im Wirtschaftswunder quasi antrainiert wurde, die in unsere DNA eingegangen ist, natürlich nicht an die Politik stellen. Ne? Also dieses quasi, das steht mir jetzt alles zu und es wird mir auch versprochen von der und der Partei und wenn das nicht kommt automatisch, dann werde ich jetzt Protestwähler oder bin gegen diese Demokratie. Das ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, das aus den Köpfen zu kriegen. Und ich glaube, da bräuchte es manchmal tatsächlich ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Tacheles und weniger Angst vor Umfragewerten in der Politik, um den Leuten einfach mal zu sagen, Entschuldigung, it's not gonna happen. Also das werden wir nicht alle kriegen. Und sagt jetzt vielleicht nochmal, was für euch auch noch wichtig ist, damit wir hier einigermaßen über die Runde kommen und, keine Ahnung, in ein paar Jahrzehnten dieses Europa dann sonst nicht mehr stehen wird.
Sie haben vorhin ja schon davon berichtet, dass Sie viel auf dem Fußballplatz stehen, unter anderem, weil eins Ihrer Kinder viel Fußball spielt. Ja. Und in dem Zusammenhang haben Sie in unseren Vorgesprächen von einem Demokratiemoment berichtet, den Sie da erlebt haben. Da ging es viel um Kommunikation auf dem Fußballplatz oder eher neben dem Fußballplatz, unter den Zuschauerinnen und Zuschauern, oder?
Unter den Eltern, klar.
Ja. Was haben Sie da für einen Wir-Moment erlebt?
Ja, das ist mein Diversity-Training. Ne? Also im Kulturbetrieb spricht man ja wahnsinnig viel über Diversity, meint aber eigentlich fast immer nur kulturelle Diversität und selten soziale. Und im Fußball sehe ich die natürlich. Also da sind jetzt, das ist ein Leistungsverein, erst FC Union Berlin und da kommen wirklich Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen einfach zusammen, auch politischen Anschauungen. Und ich habe da was gelernt, was ich vergessen hatte, was ich eigentlich schon mal gelernt hatte in den 80er Jahren, als ich Austauschschüler in den USA war. Und ich habe gemerkt, dass es aber einem gewissen Zeitpunkt nichts bringt, ständig die politischen Positionen klar machen zu wollen. Ne? Also dem anderen immer gleich aufzubinden, wo man jetzt steht und dass er Recht oder nicht Recht hat. Ich meine, da gehen die Sachen so konträr auseinander zum Teil. Da gibt es Leute, die halten Putin für einen Friedensstifter und so weiter und so fort, was es da noch so alles gibt. Und da kann man nur sagen, Entschuldigung, bist ein guter Kerl, ich mag dich, aber hier können wir nicht weiter diskutieren, ist unverhandelbar und dann lassen wir das sein. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt als junger Mensch in den USA, damals, weil politische Diskussionen in größeren Runden tabu waren. Und ich dachte, das kann doch nicht sein und so, wir müssen doch jetzt hier streiten, Ronald Reagan war Präsident, ich fand ihn furchtbar bis heute. Bis ich gemerkt habe, nee, das ist quasi aber an einem gewissen Punkt ein Code der Höflichkeit, wie man das in Europa dann auch nannte, vielleicht der Bürgerlichkeit, wenn man gemerkt hat, man kann nicht zu jedem Zeitpunkt quasi seine Position klar machen und die des anderen eben auch quasi einzufordern, ihn zu lesen, wenn man so möchte. Es braucht einen Code, wo man sagt, nein, das bleibt hier außen vor, sonst schlagen wir uns die Köpfe ein. Und das heißt, dass Demokratie, und das ist mein Demokratiemoment eigentlich, glaube ich, eben nicht immer nur vom Aushandeln, vom Reden, vom Bedürfnissen formulieren geprägt sein soll, sondern manchmal ganz zwingend eben auch vom Schweigen.
Nur wo ist denn da dann die rote Linie? Also es gibt ja Dinge, da kann man dann nicht schweigen, weil es, klar, weil es gegen die Verfassung geht, das ist natürlich so eine rechtliche Linie, aber ich finde es in solchen Situationen manchmal total schwer, dann für mich zu entscheiden, wann ist es jetzt okay zu sagen, das ist jetzt hier nicht das Thema, lass uns weitermachen, und wann man aber dann doch das Gefühl hat, um der Sache willen zumindest einen Diskussionsraum auch aufzumachen. Ne? Weil wenn man schweigt, kann man ja auch interpretieren, als man wirft sofort schon das Handtuch und macht sowas wie Selbstzensur eigentlich.
Nur bringt das meistens aber gar nichts. Ne? Also außer dem eigenen Bedürfnis quasi Recht haben zu wollen. Ich glaube, auch das ist ein großes Wort. Ich weiß, es benutzen meistens jüngere Leute als ich, wenn sie von Unlearning, irgendwie Patriarchy oder Unlearning Colonialism sprechen. Ich meine da ein anderes Unlearning. Das ist sehr tief in uns, gerade Westlern, glaube ich, drin. Und das hat zum einen mit 68 zu tun und zum anderen mit Digitalisierung. Richard Sennett, der ein Buch in den 70er Jahren geschrieben hat über die Kultur der Intimität, würde das sogar im 19. Jahrhundert verorten. Und das ist eben genau das, dass die Grenze zwischen Privatheit und Politik, zwischen Heim und Öffentlichkeit langsam und sicher erodiert. Die 68er hatten allen Grund zu sagen, alles ist politisch, wir müssen reden, weil ihre Eltern gerade in Deutschland so lange geschwiegen haben über den Krieg und über den Holocaust und darüber, ob ihre Väter oder Mütter Nazis waren oder nicht. Die mussten reden, aber plötzlich musste man ständig reden. Jeder, also ich kann mich erinnern an die 68er-Lehrer, die natürlich alles sofort bereden, emotionalisieren, politisieren wollten. Und dann kommt die Digitalisierung, die genau dem nochmal einen enormen Schub verleiht. Also jeder muss sofort zu allem eine Meinung haben und darüber reden. Das ist so, das ist über Jahrzehnte lang quasi uns eingeimpft worden, wo man aber irgendwann auch sagen muss, nein, wir müssen nicht immer reden, sonst können wir nämlich das Zusammenleben schlicht vergessen. Sonst reden wir eigentlich nur noch, dass wir alle unterschiedliche Meinungen sind. Und es gibt gewisse gesellschaftliche Bereiche, die kommen auch ohne das aus. Und das ist, vielleicht hieß es früher mal Höflichkeit, ich würde heute einfach quasi pragmatisches Schweigen dazu sagen, um gewisse Dinge dann eben doch geregelt zu kriegen.
Kennen Sie den Schweigefuchs?
Nee.
Das ist hier so drei Finger zusammen auf den Daumen, nee, zwei Finger auf den Daumen legen und die anderen beiden sind die Ohren. Das war bei uns in der Schule immer das Zeichen, jetzt mal bitte schweigen. Also ich mache den Schweigefuchs auch aus Zeitgründen. Tobi Müller hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur.